Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wie viel Alltag ist in einem Land im Krieg möglich? Wir haben vor einigen Tagen schon mal mit Vlad aus Kiew gesprochen. Nach Kriegsausbruch hat Vlad die Hauptstadt verlassen und ist zu seiner Oma gegangen. Das Land verlassen darf er aktuell nämlich nicht, weil er wehrpflichtig ist. Er kann also jederzeit eingezogen werden. Wie sich sein Alltag jetzt verändert hat, darüber haben wir mit ihm nochmal gesprochen.
Was ich sonst noch mache, ein Freund von mir ist jetzt auch bei meiner Oma in unserem Haus, wo wir gerade sind. Und wir spielen ab und zu Schach, um uns abzulenken. Das beruhigt mich auch irgendwie.
Das ganze Gespräch mit Vlad gibt's gleich hier. Und wir schauen auf die neuen Corona-Regelungen, die ab dem 20. März gelten sollen. Deutschland soll zur weitgehenden Normalität zurückkehren. Das haben Bundesjustizminister Marco Buschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute gesagt, als sie ihren Corona-Fahrplan bis zum Herbst vorgestellt haben. Das Stichwort lautet Basismaßnahmen.
Die Basismaßnahmen sind im Wesentlichen Masken und Testen.
Was genau das heißt und welche Ausnahmen es gibt, auch das erfahrt ihr hier. Und wir gehen auf Spurensuche, was das große weiße Z eigentlich heißt, das auf russischen Panzern zu sehen ist und das viele Putin-AnhängerInnen sich auf Autos oder T-Shirts kleben inzwischen. Diese und auch noch mehr Themen hört ihr hier am 9. März 2022. Schön, dass ihr reinhört.
Deutschlandfunk Nova.
Bei der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine ist es uns wichtig, nicht nur über diesen Krieg zu sprechen, sondern auch immer wieder mit den Menschen, die ihn gerade hautnah miterleben müssen. Vor gut einer Woche haben wir schon mal mit Vlad gesprochen. Vlad ist 20, er lebt eigentlich in Kiew und er ist damit wehrpflichtig. Das heißt, er kann jederzeit in die Armee eingezogen werden und müsste dann kämpfen. Wie er sich damit fühlt, das hat er uns beim letzten Mal so beschrieben.
Wissen Sie, ich habe das ganze Leben davon Angst gehabt, aber wenn das so offensichtlich wird, dass man sich existenziell um eigenes Leben kümmern muss, dann verliert man diese Angst.
Im Moment ist Vlad aber noch bei seiner Großmutter, die lebt etwa 250 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Und wie sein Alltag im Ausnahmezustand jetzt aussieht, darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Vlad, was machst du zurzeit tagsüber? Also wie sieht dein Alltag aus?
Ja, ich muss sagen, mein Alltag hat sich irgendwie rasant verändert. Und ja, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit, dass ich minütlich die Nachrichten verfolge. In den ersten Tagen war das also anspruchsvoll. Man liest ziemlich viel über die Verletzten, über die toten Zivilisten, über die Bombardierungen der russischen Armee auf meine Stadt. Und das macht mich wahnsinnig. Also ich komme ursprünglich aus Kiew, aus einem Dorf in Kiew oder nahe Kiew, wo sich mehrere Kriegshandlungen stattfinden. Und ich habe mehrere Freunde, die immer noch in Kiew sind, die den größten Druck ihres Lebens erleben. Also mein Alltag, heute war ich zum ersten Mal im Supermarkt. Ich hatte irgendwie Angst, auf der Straße zu sein. Also der Supermarkt ist umgestaltet, sodass man das Wichtigste kaufen kann. Und das war für mich merkwürdig.
Okay, weil du sonst eine viel, viel größere Auswahl wahrscheinlich hattest und jetzt sozusagen nur noch Grundnahrungsmittel dann da sind. Du hast gerade gesagt, grünen Tee gibt's noch, ne? Auch.
Ja, grünen Tee gibt's noch, auch. Also was ich sonst noch mache, ein Freund von mir ist jetzt auch bei meiner Oma in unserem Haus, wo wir gerade sind. Und wir spielen ab und zu Schach, um uns abzulenken. Das beruhigt mich auch irgendwie. Ansonsten bin ich noch im Infokrieg drin, sozusagen. Ich beschäftige mich damit, dass ich russische Kanäle in YouTube oder in Instagram oder wo auch immer melde. Und wenn ich nichts machen könnte, dann wäre ich wahnsinnig vielleicht.
Gab es in den letzten Tagen jetzt an dem Ort, wo du eben auch gerade lebst, viele Alarme?
Also jeden Tag werden Alarme viermal oder fünfmal aktiviert. Zum Glück sind wir jetzt an dem Ort in der Stadt, wo es keine strategische Infrastruktur gibt. Dementsprechend wird die Stadt nicht bombardiert. Das ist eben eine kleine Kurortstadt. Aber die Hauptstadt der Region, Vinnytsia, das ist 60 Kilometer von uns, wurde schon zweimal bombardiert. Und vorgestern haben die Russen den Flughafen zerbombt. Und das hat uns sehr beunruhigt und nach diesem Fall nehmen wir jede Sirene sehr ernst.
Was macht ihr im Fall, wenn eine Sirene ertönt? Geht ihr dann in einen Keller oder gibt es einen Bunker?
Wir haben im Haus einen kleinen Keller aus 60er Jahren.
Ist sonst normales Leben in dem Dorf, in dem Ort, in dem du jetzt lebst, möglich? Gehen Menschen noch zur Arbeit oder ist wirklich jeder zu Hause und wartet, liest Nachrichten?
Also da ich eben nicht in die Stadt gehe, kann ich nicht so gerade sagen. Aber was seltsam ist, also nicht seltsam ist, das ist eher logisch, dass es in der Stadt mehr Frauen gibt als Männer. Ja, also Männer ist entweder im Krieg oder sie sitzen zu Hause oder sie fliehen, ich weiß nicht. Was Kiew angeht, ich glaube, die Großstadt lebt sein Leben auch unter diesen außerordentlichen Umständen. Es gibt Menschen, die online arbeiten können. Viele von diesen Menschen bleiben aber einfach zu Hause und aber mehr kann ich leider nicht sagen.
Du darfst die Ukraine aktuell auch nicht verlassen, weil du wehrpflichtig bist. Das heißt, du kannst jederzeit auch eingezogen werden. Wie würdest du denn eigentlich dann benachrichtigt werden? Oder hast du auch jetzt schon eine Nachricht bekommen? Oder was kann passieren?
Also gerade habe ich noch keinen Brief oder keine Nachricht bekommen.
Das heißt, die Post funktioniert auch noch?
Ja. Ja, die Post funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass es nicht dazu kommt, dass ich in die Armee eingezogen werde. Aber Wahrscheinlichkeit besteht natürlich immer noch.
Hast du denn bisher irgendwelche Erfahrungen mit Waffen gehabt schon?
Nein, oder? Keine Erfahrung und sehr ungern.
Ja. Du bist ja auch, hast Politikwissenschaften studiert oder würdest es auch eigentlich noch weiter studieren, analysierst die Entwicklungen auch alle. Wie schätzt du die aktuelle Lage auch aus der Sicht ein?
Also nach meinen Angaben ist die russische Armee sehr erschöpft. Und die russische Armee versteht wirklich nicht, wofür sie kämpft. Wobei ukrainische Armee das sehr gut kennt. Wir führen nicht den Angriffskrieg, wir führen den Verteidigungskrieg. Und das ist ein fairer Krieg, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass dieser Angriffskrieg hat dazu beigetragen, dass sich die neue Weltgesellschaft herausgebildet hat, die jetzt Menschenrechte mit der neuen Kraft verteidigen kann. Und ich hoffe, dass der Druck auf Russland immer größer wird, vor allem von europäischen Staaten, von den USA und ja, ich hoffe es zumindest.
Vlad, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit uns gesprochen hast und ja, wünsche dir und deiner Familie einfach alles Gute für die kommende Zeit.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir finanzieren diesen Krieg indirekt mit über unsere Gasrechnung, das Heizöl oder den Sprit, den wir an der Tankstelle kaufen. Das hat man in den letzten Tagen immer wieder gehört. Denn Russland ist für Deutschland der wichtigste Lieferant für Gas und Rohöl. Aus diesem Grund ergibt es ja durchaus Sinn, Energie zu sparen. Also weniger Gas zu verbrauchen, zum Beispiel bei der Heizung und auch weniger Sprit beim Autofahren. Für den Verkehrsbereich werden deshalb gerade wieder zwei Dinge diskutiert, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Einmal ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Straßen und autofreie Sonntage. Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hat sich die beiden Ideen näher angeschaut und mal überprüft, was das bringen würde.
Die Angst vor kalten Heizungen und leeren Tanks, die gab es schon mal.
Die Lage ist schwierig und sie kann sich noch verschärfen.
Im Herbst 1973 macht Bundeskanzler Willy Brandt klar, wie ernst es ist mit der Ölkrise. Die Regierung verabschiedet damals eine Reihe von Maßnahmen, um mit dem knappen Öl und den hohen Preisen klarzukommen. Mit dabei Tempolimits auf Autobahnen und Landstraßen und autofreie Sonntage. Die Straßen sind leergefegt. Kinder spielen auf der Autobahn, andere sind dort mit dem Fahrrad unterwegs. Viele bleiben aber auch einfach zu Hause und den Ausflugsgaststätten bleiben die Gäste aus.
So einen schlechten Sonntag haben wir das ganze Jahr noch nie gehabt.
Nach 4 autofreien Sonntagen war das Ganze dann wieder vorbei. Und generelle Tempolimits auf Autobahnen wurden ja bekanntlich auch nie wieder eingeführt. Aber vielleicht wäre das ja was für heute, wo die Energieversorgung mal wieder alles andere als sicher ist.
Wir wissen ja schon lange, das wurde öfter berechnet und öfter diskutiert, dass wir durch ein Tempolimit CO2-Emissionen einsparen im Verkehr.
Und damit eben auch Sprit, sagt Benjamin Stephan, der bei Greenpeace für Verkehrsthemen zuständig ist. Die Umweltschutzorganisation hat verschiedene Vorschläge gemacht, wie Deutschland Öl und Gas sparen und sich damit unabhängiger von russischen Energieimporten machen kann. Und ein Vorschlag ist eben ein Tempolimit, so wie es auch schon damals während der Ölkrise galt. Maximal 100 km/h auf Autobahnen und 80 auf der Landstraße.
Dann spart es 2,4 Millionen Tonnen Diesel und Benzin. Das sind schon knapp 5% des Kraftstoffverbrauchs in Deutschland. Das schont den Geldbeutel der Menschen und schont in diesem Fall auch einfach unseren Rohölbedarf, den wir dann, diesen Teil wir dann auch nicht mehr aus Russland decken müssen.
Etwa 30% des Rohöls, das wir importieren, kommt aus Russland. Mit diesen und anderen Maßnahmen will es Greenpeace möglich machen, dass überhaupt kein Öl mehr aus Russland kommt, dass also der Import gestoppt wird.
Mein Name ist Martin Randelhoff und ich bin Verkehrswissenschaftler an der TU Dortmund.
Und er findet die Idee mit dem Tempolimit zum Ölsparen im Prinzip nicht schlecht.
Also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, Energie zu sparen, insbesondere wenn es eben fossile Energie ist, die auch noch aus einem Land stammt, was indirekt damit die Kriegskassen füllt.
Martin Randelhoff glaubt aber auch, dass sein Tempolimit politisch kaum umsetzbar wäre. Auch die Ampelregierung hatte sich ja immer wieder dagegen ausgesprochen. Und wie wäre es mit autofreien Sonntagen, um Sprit zu sparen?
Die Idee an sich ist charmant, es ist aber eher noch ein symbolischer Akt. Also es gibt ja aktuell keine reale Einschränkung, so wie sie 1973 mit der Ölkrise der Fall war. Also das hängt einfach damit zusammen, dass wir viele andere Erdöl exportierende Länder auf der Welt haben, von denen wir Rohöl beziehen.
Zum Beispiel aus Großbritannien oder aus den USA. Verkehrsforscher Martin Randelhoff setzt eher darauf, dass schon die hohen Spritpreise dazu führen, dass wir mehr Treibstoff sparen. Benzin kostet gerade locker mal 2,20 Euro pro Liter, Diesel noch etwas mehr. Ein Teil der Autofahrten lässt sich zwar kaum vermeiden, zum Beispiel wenn jemand täglich vom Land in die Stadt zur Arbeit fährt.
Was man aber gleichzeitig auch wissen muss, ist, dass 40% der Personenkilometer, die in Deutschland mit dem Auto gefahren werden, haben den Zweck Urlaub und Freizeit. Da kann ich natürlich sehr wohl einsparen, indem ich eben am Wochenende das Auto stehen lasse. Ich fahre eben dann nicht irgendwie mit dem Auto ins Theater, ins Kino, was weiß ich wohin, sondern fahre dann mit öffentlichem Verkehr oder ich laufe, ich fahre Fahrrad. Und da lassen sich dann durchaus auch substanzielle Kraftstoffeinsparungen persönlich erzielen, die dann den Geldbeutel schonen.
Natürlich sollte man aber auch nicht diejenigen vergessen, die bei teurem Sprit nicht in erster Linie an Russland und den Krieg in der Ukraine denken, sondern erstmal an ihr eigenes, sehr knappes Budget. Armen Menschen machen die hohen Kosten für Benzin, Gas oder Heizöl richtig zu schaffen. Und sie können sich im Zweifel nicht mal eben eine Tankfüllung für 100 Euro leisten, die früher noch 60 gekostet hat.
Was jetzt aus Sicht des Staates bzw. auch der Entlastung sinnvoller wäre, wäre wirklich die Haushalte, die unter ökonomischem Stress stehen aufgrund der steigenden Energiepreise und der, insbesondere auch der Kraftstoffpreise, denen eine Direktzahlung zukommen zu lassen.
Die anderen, also die, die es sich leisten können, haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Weiterfahren wie bisher und einfach mehr zahlen oder das Auto einfach mal stehen lassen. Und das geht ja durchaus auch freiwillig, ohne autofreie Sonntage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Corona-Zahlen sind zuletzt ja zwar wieder gestiegen, trotzdem soll Deutschland bald zur weitgehenden Normalität zurückkehren. Zum 20. März sollen nach dem Willen von Bund und Ländern die meisten Beschränkungen fallen, aber ein paar sollen dann doch noch gelten und es soll einen Notfallplan geben. Was das genau heißt, weiß Matthias Wurms aus unserer Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. Matthias, erklär uns doch mal, was uns bald erwartet.
Ja, also es wird schon noch ein bisschen durcheinander bleiben. Also was auf jeden Fall bleiben soll, auch nach dem 20. März, ist die Maskenpflicht in Fernzügen und in Flugzeugen. Es wird wahrscheinlich auch weiter eine Testpflicht für Pflegeheime und Krankenhäuser geben. Aber wegfallen könnte die Maskenpflicht zum Beispiel in Supermärkten und Schulen. Dann soll es in jedem Fall eine Übergangszeit geben. Das heißt, die Länder können bis maximal zum 2. April Maßnahmen, die aktuell gelten, auch in Kraft lassen. Also der 20. März ist jetzt nicht unbedingt für alle der Freedom Day.
Und dann, also gibt's denn aber wenigstens so ein Freedom Day Feeling, sag ich mal.
Das wird sich dann zeigen. Also die neuen Regeln, dieser Notfallplan, der soll ja vor allem festlegen, dass die Länder bestimmte Maßnahmen immer noch verhängen können, wenn es neue Ausbrüche gibt. Und einen Teil dieser Maßnahmen können die Landesregierungen dann eigenständig verhängen, ohne Zustimmung des Parlaments. So hat das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute erklärt. Dazu gehören zum Beispiel Testpflichten in Pflegeheimen, in Schulen oder Maskenpflichten in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern oder in Bussen und Bahnen.
Ich glaube, dass dieses Gesetz die also Länder in die Lage also bringt, zunächst einmal mit den Basismaßnahmen Schutzbedürftige besonders zu schützen und darüber hinaus in den Hotspots zu Regelungen zu kommen, die weitergehend sind.
So, wenn man jetzt hört, wie lebendig Herr Lauterbach das erklärt, weiß er wahrscheinlich auch selber nicht genau, was am Ende mal rauskommt. Jedenfalls, diese weitergehenden Maßnahmen, die er da anspricht, da müsste das jeweilige Landesparlament zustimmen. Dazu müsste es beschließen, dass es in einem Hotspot die, so heißt das dann, konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage gibt. Weil zum Beispiel die Zahl der Neuinfektionen stark steigt oder weil eine neue Virusvariante auftaucht. Und dann könnten für solche Hotspots wieder schärfere Maßnahmen verhängt werden. Das könnten sein Maskenpflichten, auch wieder in Schulen und Geschäften, Abstandsgebote, Hygienekonzepte oder auch 2G- oder 3G-Regelungen, also dass man wieder Impf-, Genesenen- oder Testnachweise vorlegen muss. Also endgültig vom Tisch sind die Corona-Beschränkungen jedenfalls noch nicht.
Nee, und einfach sind sie auch nicht, muss man leider sagen. Ja. Reichen diese Regelungen denn dann allen?
Nein, also Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek von der CSU hat den Vorschlag der Bundesregierung schon kritisiert. Er sagt, die Länder müssten mehr Möglichkeiten bekommen. Sie müssten zum Beispiel auch Kontaktbeschränkungen verhängen dürfen und sie müssten schneller reagieren können, also mehr Maßnahmen auch ohne Zustimmung des Parlaments beschließen dürfen. Und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD sagt, man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt. Er will zum Beispiel weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht verhängen können, wenn viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen.
Könnte sich das also noch ändern?
Vielleicht. Also das Bundeskabinett hat dem Vorschlag schon zugestimmt, aber der Entwurf wird noch im Bundestag beraten und es kann schon sein, dass Kritik aus den Ländern dann noch berücksichtigt wird. Andererseits soll das Ganze natürlich bis zum 20. März stehen. Da ist nicht mehr viel Zeit. Und letztendlich sagt die Bundesregierung, dass es eben nicht so sehr um Maßnahmen in der aktuellen Welle geht, sondern darum festzulegen, wer wann welche Beschränkung verhängen darf, wenn es eine neue Welle gibt.
Aber heißt das jetzt, dass die Omikron-Welle für die Bundesregierung eigentlich schon abgehakt ist?
Ja, also man kann den Eindruck kriegen und auch die Experten, die die Regierung beraten und die Expertinnen, die haben heute ausdrücklich erklärt, Omikron haben wir im Griff. Die 7-Tage-Inzidenz ist zwar wieder gestiegen, bundesweit heute auf über 1300, aber in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen ist die Lage nicht angespannt. Die Fachleute warnen aber davor, dass es zum Beispiel nochmal eine Delta-Welle geben könnte oder dass vielleicht ganz neue Mutationen auftauchen und dass es eben für diesen Fall einen Plan geben sollte. Und der liegt jetzt vielleicht endgültig vor. Schauen wir mal, was daraus wird.
Die Bundesregierung hat neue Corona-Regeln auf den Weg gebracht. Oder sagen wir vielmehr Regeln, wie neue Corona-Regeln verhängt werden können. Matthias Wurms aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns erklärt, wie das funktionieren soll. Es ist nicht ganz einfach, muss man sagen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Spanien, Italien, die griechischen Inseln oder die türkische Riviera. Das sind die Top-Reiseziele im Ausland für dieses Jahr. Die ReiseveranstalterInnen auf der Reisemesse ITB, die gerade läuft, sind optimistisch. Das dürfte ein gutes Tourismusjahr werden, weil wir einfach Bock haben, wieder unbeschwerter reisen zu können. Deutschland bleibt aber das beliebteste Reiseziel von allen. Ein Drittel der Deutschen will im eigenen Land Urlaub machen. Und Corona hat diesem Wunsch in den letzten 2 Jahren ja auch nochmal extra Schub gegeben. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Gibt es Regionen in Deutschland, in denen der Tourismus an seine Grenzen stößt dieses Jahr?
Also punktuell gibt es die wohl, laut dem Deutschen Alpenverein zum Beispiel in den Hotspot-Regionen in Bayern, also etwa in Teilen des Allgäus oder rund um Garmisch-Partenkirchen. Da fahren traditionell auch viele Menschen im Sommer hin und richtig voll kann es aus Sicht des Alpenvereins dann werden, wenn das Wetter auch noch über eine längere Zeit richtig gut wird und zu den normalen Touris dann auch noch die Tagesausflügler kommen.
Also TagesausflüglerInnen, die mal eine Runde wandern wollen oder mit ihrem E-Mountainbike durch die Gegend brettern.
Ganz genau, und eben aus den nahen Ballungszentren kommen und die eben die gleichen Parkplätze nutzen wie diejenigen, die 2 Wochen Urlaub machen oder die da wohnen. Auch das soll es ja geben, dass Menschen wirklich da wohnen, wo es dann richtig schön ist. Und da kann es halt einfach eng werden. Oder auch in der Lübecker Bucht beispielsweise ist von Hamburg eine gute Stunde entfernt und auch da können sich Tagestouris und DauerurlauberInnen schon mal auf den Füßen stehen.
Was heißt das dann für die Gegenden und vor allem auch für die Natur?
Also grundsätzlich muss man sagen, egal ob jetzt Meer oder Alpen, in diesen Hotspot-Regionen gibt es schon eine wirklich leistungsfähige Infrastruktur für Touristen oder für Tourismus, aber es sind zum Teil halt auch wirklich sehr, sehr sensible Ökosysteme. Also der BUND sieht zum Beispiel in den Alpen die Gefahr, dass die Landschaft übernutzt wird. Und auch der Deutsche Alpenverein weist immer wieder darauf hin, dass die Berge ein wirklich sehr, sehr, sehr sensibles Gebiet sind. Aber Menschenmassen sammeln sich aus dessen Sicht vor allen Dingen auf den bekannten Bergspitzen, Zugspitze zum Beispiel oder auf dem Wendelstein und in den Tälern eben, vor allem bei der An- und Abreise, da gibt es dann diesen Stau, den keiner haben will und vor allen Dingen viel Müll bleibt liegen.
Was können Gemeinden dagegen tun?
Also aus Sicht von Markus Pillmeier sind diese Gemeinden zum Teil wirklich sehr, sehr aktiv. Er ist Tourismusexperte der Hochschule München und er findet, dass viele die Corona-Zeit auch wirklich bewusst genutzt haben, um den Tourismusstrom für diesen Sommer besser zu kanalisieren.
Das geht von Besucherlenkungsmaßnahmen bis hin zu Sensibilisierungskampagnen, bis eben beispielsweise zum Einsatz von Naturschutz, Naturpark-Rangern, die vor Ort eben aufklären und die Leute konkret ansprechen, doch bitte ihren Müll mitzunehmen oder eben auch die öffentlichen Parkplätze aufzusuchen oder noch besser im Idealfall mit dem ÖPNV anzureisen.
Ja, ist jetzt alles keine Raketentechnik, die da neu erfunden wurde. Auch der Hinweis, vielleicht nicht seinen Müll wegzuschmeißen, ist ja auch nicht ganz neu und nicht ganz blöd. Aber im Grundsatz wollen ja auch viele Gemeinden, dass die Touristen da sind und vor Ort sind, eben weil sie Geld ausgeben und damit ja auch die Arbeitsplätze sichern.
Wenn wir aber jetzt weg wollen, aber keine Lust auf Stau im Urlaubsort haben, lange Parkplatzsuche, was auch immer und ein bisschen Ruhe haben möchten, wo müssen wir da hin?
Also sagen wir so, dann wäre ja eine Stadt grundsätzlich mal ausgeschlossen, eine Städtereise, wenn du viel Ruhe haben willst, wobei man sagen muss, das funktioniert gerade noch ganz gut. Das zieht erst so langsam an, die Buchungen in den wirklichen, ja, in diesen Touri-Hotspots und mal schauen, wie sich das entwickelt, wenn dann wirklich klar ist, Konzerte, Restaurant und Museumsbesuche sind wieder möglich. Aber wenn es ruhig sein soll, ja, wenn es die Berge sein sollen, dann geh halt da wandern, wo keine Bergbahn hochfährt.
Also, mega anstrengend.
Ja, genau deswegen, ja. Also wenn Touris selber den Aufstieg machen müssen, dann regelt die eigene Kondition ja so ein bisschen den Besucherstrom auch. Und wem das zu anstrengend ist, dem empfiehlt Markus Pillmeier, also kannst jetzt genau zuhören, die Mittelgebirge in Thüringen oder Sachsen-Anhalt.
Mitteldeutschland beispielsweise oder auch das nördliche Bayern beispielsweise oder auch Baden-Württemberg. Also es gibt schon nach wie vor Regionen, wo bei weitem noch nicht so ein großer Druck herrscht wie in anderen. Man muss sich als Gast einfach darauf einlassen.
So, aber wer sich darauf einlässt, der kann aus seiner Sicht auch preislich noch durchaus ein paar Schnapper machen, wenn wir früh genug buchen.
Und wenn wir bereit sind, auch zu Fuß einen Berg raufzulaufen.
Das kann man machen.
Diesen Sommer könnte es in Deutschland voll werden. Es gibt aber auch noch Gegenden, die vielleicht kleine Geheimtipps sind und wo ihr eure Ruhe haben könnt. Die Infos hatte Martin Schütz für euch aus unserem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr Berichte über den Krieg in der Ukraine verfolgt und in sozialen Medien unterwegs seid, dann stehen die Chancen gut, dass ihr das schon mal gesehen habt. Ein weißes, aufgesprühtes oder aufgeklebtes großes Z. Am Anfang hat man das vor allem auf russischen Panzern gesehen. Mittlerweile sieht man das aber auch auf Autos von Putin-UnterstützerInnen, auf T-Shirts oder am Wochenende bei einem russischen Turner, auch beim Weltcup in Doha, der sich ein Z auf sein Trikot aufgeklebt hat. Es wird seitdem viel gerätselt, was eigentlich hinter diesen Symbolen steckt. Es ist auch nicht das Einzige, was genutzt wird. Auch ein V sieht man immer wieder. Julia Friedrich kann uns bei der Frage, was das bedeutet, weiterhelfen. Sie forscht am Global Public Policy Institute zu Sicherheitsfragen in der Ukraine und Russland. Julia, es gab und gibt ja verschiedene Theorien. Bei dem Z-Symbol auf russischen Panzern wurde zum Beispiel erstmal vermutet, dass das eine Markierung sein könnte, damit die eigenen Militärfahrzeuge nicht fälschlicherweise beschossen werden. Kann man sagen, was wirklich dahinter steckt?
Also so ganz genau offen gestanden weiß das niemand. Es sind jetzt zahlreiche Theorien aus dem Boden gewachsen. Es kann auch sein, dass es eine militärische Markierung ist, die dazu genutzt hat, sozusagen bei der Positionierung der verschiedenen Einheiten, dass die wissen sozusagen, wo sie hinfahren müssen, wo sie stehen. Deswegen dachten auch einige, das Z steht für Sapad, das heißt Westen auf Russisch. Aber mittlerweile hat das russische Verteidigungsministerium auf Instagram gesagt, dass das Z für Zapobjedu stehen würde, das heißt für den Sieg, und das V eben für die Macht der Wahrheit.
Ich wollte gerade fragen, also, weil das V sieht man auch immer mal wieder, also nicht nur das Z, sondern auch das V und V, genau, Macht der Wahrheit.
Genau, Macht der Wahrheit, also Sila Pravdu. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für ausgeschlossen, dass das eben verschiedene militärische Markierungen sind, die jetzt umgewidmet werden, um sie für die innenpolitische Mobilisierung in Russland zu nutzen. Und das ist eigentlich keine organische Entwicklung, also nicht so, dass die Leute jetzt angefangen haben, dieses Symbol einfach zu benutzen, sondern eben eine staatlich gesteuerte Entwicklung, dieses Symbol jetzt explizit eben als innenpolitische Mobilisierung für diesen Krieg eben zu benutzen.
Das heißt, das könnte eine ganz klare, ja, jetzt russische Strategie dann eben auch sein, diese Zeichen einzusetzen, um Propaganda zu verbreiten und um für diesen Krieg zu mobilisieren.
Ja, genau. Also zum einen, um für diesen Krieg zu werben, sage ich mal. Mhm. Ich meine, wir kennen das ja auch von verschiedenen Protestbewegungen. Da gibt es ja dann auch häufig ein Symbol, eine Fahne zum Beispiel. Und in diesem Fall will eben die russische Regierung jetzt dieses Z dafür verwenden. Aber in diesem Rahmen wird es eben nicht nur für Propaganda benutzt, sondern auch zur innenpolitischen Einschüchterung. Also wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass es während der Durchsuchung der Räumlichkeiten der Menschenrechtsorganisation Memorial auch hinterlassen wurde. Also eben Propaganda, Mobilisierung für den Krieg, aber auch Einschüchterung der Kräfte, die gegen diesen Krieg sein könnten.
Und es wird ja jetzt auch schon wirklich öffentlichkeitswirksam von anderen russischen UnterstützerInnen dieses Krieges genutzt. Also am Wochenende beispielsweise der russische Turner Ivan Kuljak beim Weltcup in Doha. Der hat sich eben das Z auf seinem Trikot aufgeklebt. Das ist ja dann wirklich auch ein ganz bewusstes Symbol nach außen, ne?
Ja, also ich denke, es ist ein Symbol nach außen und gleichzeitig ja auch trotzdem nach innen, ne, wenn das auf so einer internationalen Bühne verwendet wird. Also ich habe das gelesen fast wie eine Art Trotzreaktion, ja, dass man trotz der internationalen Isolierung, dass man sagt, wir in Anführungsstrichen geben jetzt nicht klein bei, sondern wir stehen hinter dieser Invasion. Also so ein Signaling wie, ja, nach außen, aber eben trotzdem auch nach innen, dass man sich nicht schämt, sondern stolz darauf ist.
Es ist aber schon auch auffällig, dass diese einzelnen Buchstaben und dann vor allem eben die englische Transkription kyrillischer Buchstaben da verwendet wird, weil Z gibt es ja eigentlich im kyrillischen Alphabet so gar nicht. Was könnte dahinter stecken?
Das ist eine gute Frage. Was genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall auffällig. In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine ja als eine Art spezielle militärische Operation zum Schutze russischsprachiger Menschen verkauft. Und dann ist es natürlich umso mehr ironisch, dass man einen lateinischen und keinen kyrillischen Buchstaben nimmt. Also daran ist wirklich einiges paradox. Und es ist ja auch, wenn ich das sagen darf, jetzt eigentlich kein so praktischer Slogan. Das ist zwar ein einschlägiges Symbol, aber das zu googeln zum Beispiel ist ja
nicht einfach.
Aus offensichtlichen Gründen nicht so einfach. Ja.
Sind die Zeichen oder auch Symbole jetzt auch schon außerhalb von Russland oder auch der Ukraine verbreitet?
Also das einzige Beispiel, das mir hierzu eingefallen ist, sind Pro-Putin-Demonstrationen in Serbien. Das waren so ein paar tausend TeilnehmerInnen, ich glaube so um die 4000. Und dort wurde das Symbol auch benutzt, um eben halt als Unterstützung für Putin und für Putins Krieg in der Ukraine zu signalisieren. Ich denke, in anderen Ländern bei Pro-Putin-Demonstrationen würde man das auch sehen, aber die sind ja nun insbesondere in Europa jetzt nicht so verbreitet.
Was hinter den Symbolen Z oder V steckt, die auf russischen Panzern zu sehen sind oder von Putin-AnhängerInnen genutzt werden, darüber habe ich mit Julia Friedrich gesprochen. Sie forscht am Global Public Policy Institute in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.